Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, Sie hören heute Morgen und das sind unsere Themen. Die Abzocker-Initiative und die Gegenvorschläge sind Thema heute im Nationalrat. Wir sagen, welche Partei welche Absichten hat. Wir basteln uns einen Rechtsstaat. Der neueste Streich von Silvio Berlusconi, um den Richtern zu entgehen. Und 10 Jahre Bologna an den Universitäten. Aber auch die Befürworter sagen, es braucht noch Korrekturen. Einen guten Morgen. Im Studio sind Philipp Schapfi und Thomas Mattis. Er hat die Nachrichten.
Im Nationalrat ist dem Bundesrat vorgeworfen worden, er hindere die Geschäftsprüfungskommissionen des Parlaments, GPK, an ihrem Auftrag, die Arbeit der Landesregierung zu überprüfen. So weigere sich der Bundesrat, den GPK Einblick in die Besetzung von Spitzenpositionen beim Bund zu geben. Stichwort Postpräsident Begle. Im Fall der UBS-Affäre hingegen gewährte der Bundesrat Einblick in die verlangten Dokumente. Die Kompetenzen der GPK stehen im Zentrum der Kontroverse, ob eine besondere Untersuchungskommission PUC die UBS-Affäre untersuchen soll. Der Schweizer Max Göldi hat beim obersten Gericht in Libyen Berufung eingelegt gegen die 4-monatige Gefängnisstrafe. Das bestätigte Göldis Anwalt. Zuvor hatte Göldi bereits beim obersten Rat ein Gnadengesuch eingereicht. Libyen hat von der Schweiz erneut gefordert, die Visasperre für Angehörige der libyschen Führungsspitze aufzuheben. Vor rund 200 Betroffenen Libyen in New York beteuerte der libysche UNO-Botschafter, sein Land wolle eine Lösung in der Krise. Zudem appellierte er an die Schweiz, auf das bereits früher vorgesehene Schiedsgericht zurückzukommen. Im UNO-Menschenrechtsrat haben die islamischen Länder eine Resolution vorgeschlagen, die sich gegen die Schweiz richtet, wegen des Minarettbauverbots. Etwa 400 Tibeter haben in Bern für ein freies Tibet demonstriert. Eine Delegation wollte dem chinesischen Botschafter ein Schreiben mit Forderungen übergeben, doch die Polizei verhinderte dies. Die Tibeter übergaben das Schreiben dann statt dem chinesischen Botschafter dem eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Fußball. In der 20. Runde der Schweizer Super League gewannen die Grasshoppers gegen Schlusslicht Aarau 2:0 und Bellinzona verlor gegen St. Gallen 0:2. In der Champions League haben sich Manchester United und Lyon für die Viertelfinals qualifiziert. Der spanische Rekordmeister Real Madrid schied zum 6. Mal hintereinander im Achtelfinal aus. Real kam im Rückspiel über ein 1:1 gegen Lyon nicht hinaus. Manchester United gewann das Rückspiel gegen AC Milan 4:0. Im Schweizer Zahlenlotto hat eine Person fast 36 Millionen Franken gewonnen. Das ist mit Abstand der größte Gewinn, den es im Schweizer Zahlenlotto je gab. Bis jetzt lag der Rekordgewinn bei 19 Millionen. Über 1 Million Lottoscheine wurden abgegeben. Auf einem einzigen waren die richtigen 6 Zahlen und die Pluszahl angekreuzt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.567 Punkten, das ist ein Plus von 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.618 Punkten, plus 0,5%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,711 gehandelt, der Euro zu einem Franken 46,11 bzw. zu einem Dollar 36,46. Das Wetter heute Donnerstag? Im Norden zeitweise Schneefall, in den Alpen und am Vormittag noch teils sonnig. Die Temperatur um 1 Grad, im Süden am Nachmittag sonnige Abschnitte bei 6 Grad.
Die Millionensaläre von Managern sind heute Thema im Nationalrat. Dabei geht es um eine ganze Reihe von möglichen Vorlagen. Zur Diskussion steht einerseits die Abzockerinitiative von Unternehmer Thomas Minder. Andererseits gibt es dazu 2 Gegenvorschläge, einer von der Rechtskommission auf Verfassungsebene und einer von der SVP auf Gesetzesstufe. Mit letzterem wäre auch Initiant Minder zufrieden. Geraldine Eicher erklärt im Gespräch die etwas verwirrlich scheinende Ausgangslage.
Der Nationalrat wird erstmal seinen Entscheid treffen müssen. Will er eine Regelung nur auf Gesetzesstufe oder will er Verschärfungen gar in der Verfassung verankern? Wählt der Nationalrat den Gesetzesweg, wie dies die SVP gemeinsam mit Thomas Minder vorschlägt, dann wird frühestens in der Sommersession über die Abzockerinitiative entschieden.
Welche Chancen hat die SVP denn, mit dieser Idee durchzukommen?
Sie dürfte es schwer haben, heute eine Mehrheit zu erringen, obschon die FDP nun ebenfalls den Gesetzesweg unterstützt und im Bundeshaus kräftig für diese Lösung lobbyiert wurde. Es dürften wohl einige CVP-Stimmen fehlen. Sie spielen einmal mehr das Zünglein an der Waage.
Und was wäre gewonnen, wenn man sich für den Gesetzesweg entscheidet?
Die SVP argumentiert, es gehe am schnellsten über den Weg via Aktienrecht, also über den Gesetzesweg. Das allerdings, das wird von der SP bestritten.
Was passiert, wenn sich der Rat für das Gegenteil entscheidet, Regelungen in der Verfassung zu verankern?
Dann wird über die Initiative und den Gegenvorschlag entschieden. In der vorbereitenden Kommission hatte man sich ja nach langem Ringen auf einen Gegenvorschlag geeinigt. Ein Gegenvorschlag aber, der sich für Laien wenig unterscheidet von der ursprünglichen Initiative. Da wurde also kräftig taktiert mit dem Ziel, ein Ja zu der populären Minderinitiative zu verhindern.
Es geht also nicht nur um die Sache. Um was geht es dann sonst noch?
Es geht auch um die Sache, nämlich darum, dass Exzesse künftig verhindert werden von Managern oder von Verwaltungsräten. Da sind sich die Parteien immerhin einig. Doch nehmen Initiative und Gegenvorschlag eben nicht alle Auswüchse ins Visier. Daran stören sich beispielsweise die Grünliberalen. Sie wollen speziell für Investmentbanker Boni-Regelungen verankern. Aber, und das muss man eben in den nächsten Monaten bei vielen Themen betonen, hier geht es nicht allein um die Sache, wir stehen ja auch anderthalb Jahre vor den eidgenössischen Wahlen und die Frage der Exzesse von Unternehmen, von Banken, das ist eine sehr populäre Frage, da kann man gut Wähler ködern.
Versuchen wir die Motive dieser Lager noch etwas zu erklären. Was ist das Motiv der SP?
Das Ziel der SP ist es, das Volk über die Abzockerinitiative abstimmen zu lassen. Weil das umstritten ist, haben sie mit CVP und FDP einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Muss aber die SP dann wählen am Schluss, dann würde sie klar die Initiative zum Ja empfehlen. Fände so eine Abstimmung dann noch vor den Wahlen 2011 statt, könnte die SP dies für ihre Zwecke nutzen und ein Ja zur Abzockerinitiative so kurz vor den Wahlen, das will eben die SVP verhindern. Erst letzten Sonntag haben die Bürgerlichen erfahren, wie kritisch das Volk gegenüber der Wirtschaft eingestellt ist, wie allergisch es auf das Wort Manager reagiert.
Etwas verwirrlich diese Ausgangslage. Werden wir heute Abend klare Konturen haben?
Eine Prognose ist sehr schwierig. Ich habe da im Bundeshaus rumgefragt und es sagen alle in etwa das Gleiche. Schwierig abzuschätzen, was passiert. Deshalb sage ich es mit den Worten von SP-Präsident Christian Löwra. Für ihn ist das Ganze einfach ein Abenteuer. Heute Abend werden wir zumindest wissen, ob der Nationalrat eben den Gesetzesweg beschreiten will oder nicht. Möglicherweise ist auch schon klar, mit welcher Schärfe die Parteien gegen die Exzesse bei Managern, bei Verwaltungsräten vorgehen wollen. Gut möglich ist aber auch, dass sich der Nationalrat auch nächste Woche noch einmal mit der Problematik befassen muss, weil er heute vielleicht noch gar nicht fertig wird.
Geraldine Eicher, die Fragen stellte Thomas Akkula. Und nun nach Italien, wo sich Ministerpräsident Silvio Berlusconi weiterhin den eigenen Rechtsstaat bastelt. Im letzten Oktober hatte das italienische Verfassungsgericht überraschend seine Immunität gegen Gerichtsverfahren aufgehoben und seither arbeitet der Cavaliere an neuen Gesetzen, die ihn vor den Richtern schützen. Seine neueste Idee hat das Parlament gestern Abend abgesegnet. Jetzt genügt ein voller Terminkalender, um nicht vor Gericht erscheinen zu müssen. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Legittimo impedimento, legitime Verhinderung, heißt das neueste Gesetz aus der Küche von Berlusconis Privatanwälten. Das Parlament hat es gestern Abend gut geheißen. Berlusconi, falls nötig auch seine Minister, sind nun bis zu 18 Monate vor Strafverfolgung geschützt. Es genügt, dass Sie, vor allem Berlusconi, Ihre volle Agenda mit Regierungsaufgaben vorweisen, zum Beispiel die Eröffnung eines Kindergarten in Süditalien oder ein Autobahnstück im Norden. Schon müssten die Richter das Verfahren gegen Berlusconi oder seine Minister aussetzen. Die Opposition im Parlament wollte mit Hunderten von Änderungsanträgen die Verabschiedung verzögern. Um jede Diskussion zu verhindern, stellte Berlusconi bereits zum 31. Mal in seiner knapp zweijährigen Amtszeit die Vertrauensfrage. Mit diesem Gesetz will Berlusconi die Zeit überbrücken, bis andere, wasserdichtere Gesetze verabschiedet sind, die ihn vor den Richtern schützen.
In den vergangenen Jahren machten Bill Gates und Warren Buffett den Platz 1 der Reichsten der Welt jeweils unter sich aus. Doch auf dieser Rangliste des Wirtschaftsmagazins Forbes haben dieses Jahr beide das Nachsehen. Carlos Slim Helu hat sie mit 53,5 Milliarden Dollar überflügelt, wenn auch knapp. Bill Gates liegt nur eine halbe Milliarde dahinter. Der reichste Mann der Welt ist damit zum ersten Mal ein Lateinamerikaner. Veronika Mayer.
Wer in Mexiko telefoniert, seinen Benzintank füllt, ein Buch kauft oder im Restaurant isst, praktisch immer verdient Carlos Slim Helu mit. Dem 70-jährigen Mexikaner gehören Telekommunikationsfirmen, Industriebetriebe, Banken, Versicherungen, Immobilien, Bergwerke oder eben Restaurants. Ein Imperium, das in Mexiko seinesgleichen sucht. In dem Land, in dem fast 40% der Bevölkerung in Armut leben, hat Carlos Slim ein Vermögen von 53,5 Milliarden Dollar angehäuft. So haben es zumindest die Forbes-Experten errechnet. Mit dem Reichtum, so sagte Slim einmal, sei es wie mit einem Obstgarten. Alles, was man tun müsse, sei, die Früchte wachsen zu lassen, zu investieren, damit sie größer würden oder dann zu diversifizieren. Sein Obstgarten war schon früh gut bestückt, stammt Carlos Slim doch aus einer vermögenden Familie. Sein Vater, ein libanesischer Einwanderer, war mit Immobiliengeschäften reich geworden und auch der Sohn bewies einen guten Riecher für Geschäfte. Mit Börsengeschäften verdiente er bereits mit 17 seine erste Million und in der Politik verschaffte er sich gute Beziehungen, was durchaus auch seinem Geldbeutel diente. 1990 zum Beispiel, als der damalige Präsident Carlos Salinas die staatliche Telefongesellschaft Telmex privatisierte, hieß der Käufer Carlos Slim. 1,8 Milliarden Dollar zahlte er dafür, ein Schnäppchen, wie Experten kritisierten. Noch heute kontrollieren Telmex und ihre Mobilfunktochter fast den ganzen mexikanischen Telekommunikationsmarkt. Hinzugekommen sind mit den Jahren zahlreiche andere Firmen und Beteiligungen, unter anderem auch eine namhafte an der New York Times Company, die die gleichnamige Zeitung herausgibt. Und jetzt also gilt Carlos Slim als der reichste Mann der Welt und führt damit eine illustre Liste an. Weltweit, so schreibt Forbes, gäbe es nach dem Einbruch des letzten Jahres wieder mehr als 1000 Milliardäre.
In Budapest und Wien treffen sich ab heute Regierungsvertreter aus ganz Europa, um über die Bologna-Reform zu beraten. Vor 10 Jahren fiel der Startschuss dazu an den Universitäten. Eine kürzere Studiendauer und mehr wissenschaftliche Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg, das waren die Ziele. Doch die Bildungsreform erntete heftige Kritik, das zeigten auch die Studentenproteste im letzten Jahr. Und selbst Bologna-Befürworter sehen Handlungsbedarf. Elmar Plotzer fragte Bernhard Pulver, den Präsidenten der Schweizerischen Universitätskonferenz, was Bologna überhaupt gebracht hat.
Die Idee war ja eigentlich eine bessere Austauschmöglichkeit zwischen Bachelor und Master der einzelnen Universitäten. Und ich denke, da hat es schon die Mobilität erleichtert, wenn man einen Bachelor an einer Universität gemacht hat, danach in ein Masterstudium des gleichen Fachs einer anderen Universität übersteigen zu können. Und das war eines der Hauptziele und das ist im Wesentlichen schon erreicht.
Mobilität war eigentlich das große Ziel der Bologna-Reform, zeigt aber die Realität eben nicht, dass nur wenige Studentinnen und Studenten wirklich im Ausland studieren. Könnte man von dem her aber nicht sagen, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde?
Das ist natürlich richtig, dass nicht die große Masse der Studierenden diese Mobilität in jedem Fall in Anspruch nimmt, sondern natürlich sehr viele Studierende an sich am gleichen Ort studieren wollen und gar nicht derart mobil sein wollen, wie das vielleicht manchmal unterstellt wurde. Und dann greifen dann die negativen Aspekte natürlich, die sind namentlich die zu starke Strukturierung sicher heute bei den geisteswissenschaftlichen Studien.
Gerade hier setzt ja die Kritik von vielen Studentinnen und Studenten aus Geistes- und Sozialwissenschaften an. Sie sagen, das Studium heute sei weniger kreativ, auf dem Programm stehe allzu oft auswendig lernen anstelle des vernetzten Denkens. Ist das nicht eben ein Defizit?
Das ist ein Fehler, wenn auch dann sogar Dozierende selber, Professorinnen und Professoren sagen, das habe sich eigentlich verschlechtert verglichen zu früher, dann ist das besorgniserregend. Die Universität ist ein Ort, wo freies Denken auch möglich sein soll, Kreativität. Die Universität ist nicht eine bessere Berufsschule, wo man möglichst rasch einen konkreten Abschluss erreichen will, sondern es soll ein Ort sein, wo auch die Kreativität Platz hat, damit die Gesellschaft der Zukunft und die Wirtschaft der Zukunft ermöglicht wird. Und ich denke, da muss man korrigieren. Bologna versucht einfach, Vergleichbarkeit von Studienleistungen zu definieren mit diesen berühmten ECTS-Punkten. Aber dass das unbedingt derart verschult sein muss, das ist nicht unbedingt eine Vorgabe von Bologna. Und da denke ich, wäre ein wichtiges Anliegen, wieder zurück zu korrigieren. Da gibt es schon ganz konkret Verbesserungen, die auch die Universitäten, glaube ich, dran sind, anzupacken.
Bernhard Pulver ist Präsident der Schweizerischen Universitätskonferenz und Berner Bildungsminister. Und soweit heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Erich Wies, am Mikrofon Philipp Schapuy.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.